Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir das heutige Sonntagsevangelium aufmerksam hören, dann spüren wir schon, dass es einen ganz anderen Charakter hat als die Evangelien, die wir an den vergangenen Sonntagen gehört haben. Und das, was wir an den vergangenen Sonntagen gehört haben in den Evangelien, das waren meistens Begegnungen eben von Menschen mit dem Herrn auf seinem Weg nach Jerusalem. Die einen haben ihn um Heilung gebeten, die anderen haben ihn um Hilfe gebeten, andere wie der Zachäus, die wollten ihn zunächst einmal nur einmal sehen, und der Herr hat sich bei ihm dann sogar zu Hause eingeladen. Und heute, da ist die Situation die, dass der Herr in Jerusalem angekommen ist. Im Grunde genommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, stehen wir in der Zeit des heutigen Evangeliums nicht etwa vor dem Advent, sondern vor Ostern, vor der Passion des Herrn. Denn der Herr ist ja nach Jerusalem gegangen, um dort sein Erlösungsopfer für die Sünde der Welt zu erfüllen und darzubringen. Ich denke, dass das nicht ganz unwichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Und jetzt steht der Herr offenbar vor dem Tempel. Und er sieht prächtig aus, geschmückt mit Weihgeschenken, mit goldenen Tafeln, und da sind auch andere Leute, von denen er sozusagen mithört, was doch der Tempel ein Prachtstück sei. Die Leute sind stolz, ja, dieser Tempel, der macht was her, damit kann man repräsentieren, damit kann man also, muss man sich nicht schämen. Und da antwortet jetzt der Herr sehr ernüchternd, indem er sagt, von allem, was ihr da seht, von allem, worauf ihr so stolz seid, von allem, von dem ihr meint, dass es auf Ewigkeit errichtet und erbaut seid, wird da kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles platt gemacht. Oh, das ist aber schon ernüchternd. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie desillusionierend, wie erschreckend für die Leute auch, die dann sofort für uns Menschen natürlich ohne weiteres verständlich sein. Wann wird denn das passieren? Und wie antwortet nun der Herr? Antwortet er auf die Frage, wann, die ja die Frage nach dem Zeitpunkt der Zerstörung ist? Überhaupt nicht. Sondern er sagt, lasst euch da nicht in die Irre führen. Lauft diesen falschen Leuten da nicht nach. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was sagt das uns zunächst einmal schon? Wenn der Herr gar nicht auf diese Frage, die ihm gestellt wurde, antwortet. Er sagt damit schon, was euch interessiert, worauf ihr euer Augenmerk richtet, nämlich da auf den Zeitpunkt der Zerstörung des Tempels. Das braucht euch überhaupt nicht zu interessieren. Das ist die falsch gestellte Frage. Euch muss vielmehr das interessieren, was ich euch jetzt prophetisch sage. Das ist einmal, lauft nicht diesen Leuten hinterher, den falschen Propheten. Und dann ist die Rede von den Naturkatastrophen und den Verfolgungen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, den ja die Makkabäerbrüder So 130 Jahre vor Christi Geburt ungefähr wieder aufgebaut hatten, der wird im Jahre 70 zerstört durch den römischen Feldherrn und späteren römischen Kaiser Titus. Das sind ungefähr und ziemlich genau 40 Jahre später nach dieser Prophetie. Und das hat auch einen heilsgeschichtlichen Hintergrund, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und darauf kommt es dem Herrn heute an, dass er bei alledem, was er sagt und uns prophezeit, dass das sozusagen Anzeichen sind, Indizien sind für den Status der Heilsgeschichte. Das heißt, uns anzeigen will eigentlich, wie spät es heilsgeschichtlich ist. Die Zerstörung des Tempels hat natürlich auch einen heilsgeschichtlichen, vor allen Dingen heilsgeschichtlichen Hintergrund. Da kann man natürlich sagen, ja, die Römer und so weiter, und die haben den halt zerstört und waren militärisch überlegen. Das sind alles innerweltliche Ursachen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum wird denn letztlich der Tempel zerstört? Weil an die Stelle des Bauwerks des Tempels in Jerusalem ein anderer Tempel erbaut wird. Aus lebendigen Steinen, um es mit dem Petrusbrief zu sagen. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Tempel auferbauen, sagt ja Petrus im ersten Petrusbrief. Und der Herr selbst sagt, ja, in diesem Zusammenhang, wenn auch nicht heute da im Evangelium, aber bei seiner Ankunft, nach seiner Ankunft in Jerusalem, nach der Tempelreinigung, reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferbauen. Das heißt, der heilsgeschichtliche Hintergrund für das Niederreißen dieses Bauwerks Tempel in Jerusalem, von dem ja bis auf den heutigen Tag nur die Klagemauer steht, ist bereits sein Tod und seine Auferstehung. In 3 Tagen werde ich diesen Tempel wieder auferbauen. Und dann heißt es bei Johannes, und er meinte damit den Tempel seines Leibes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sein Leib als sein Tempel. Das gilt dann erst recht für den Tempel seines mystischen Leibes, der Kirche, deren Glieder wir sind. Und die aufgebaut wird durch den eucharistischen Leib, den wir hier an der Kommunionbank empfangen. Wir müssen 3 Formen von Leibe Christi unterscheiden, die alle mit Christus Person identisch sind. Seinen natürlichen Leib, der gestorben ist, gekreuzigt worden, begraben, hinabgestiegen das Reich des Todes, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Seinen eucharistischen Leib, er ist es mit wahrer Gottheit, wahrer Menschheit, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Und den mystischen Leib, die Kirche. Das ist sein Leib. Wir sind kein Konzern, wie heute so in unserer modernen Zeit der Eindruck da entstehen mag. Wir sind keine Firma, wir sind kein Unternehmen, sondern wir sind zuallererst einmal eine geistliche Größe. Da ist all das Weltliche drumherum, ist da Nebensache. Wir sind der mystische Leib Christi. In unserer Gesamtheit und als Einzelne sind wir Glieder dieses mystischen Leibes. Und was dann der Herr prophezeit, praktisch immer noch als Antwort, die gar keine Antwort auf die Frage ist, wann wird das alles passieren, das ist sozusagen das, was den mystischen Leib im Laufe seiner Geschichte und erst recht dann, wenn die Endzeit, die ja mit Christus beginnt, wenn die dann tatsächlich auf die Zielgerade kommt und wirklich ans Ende der Endzeit gelangt. Der Herr sagt, für euch muss es erst einmal wichtig sein, dass ihr nicht den vielen Irrlehren hinterherlauft, die euch alles Mögliche erzählen, insbesondere ich bin Christus und ich bin wiedergekommen und da ist er und dort ist er. Lauft ihnen nicht nach. Das gehört eben mit zur Kirchengeschichte, diese Irrtümer, liebe Brüder und Schwestern, Herren, und diese Irrlehren. Ich frage Sie deswegen, leben wir denn nicht heute in einer Extremzeit von Irrlehren und Irrlehren? Das ist natürlich auch eine Frage des Glaubens. Wo wir nicht mehr glauben oder der Glaube also doch schwach geworden ist, wo er sich sozusagen ausgedünnt hat, liebe Brüder und Schwestern, da bin ich dann anfällig für alles Mögliche, was mir da angeboten wird. Dann verliere ich jeden Halt, denn die Glaubenswahrheit ist doch die Konstante, an der sich die Menschen wirklich festhalten können und wo sie wirklich also doch Boden unter den Füßen haben, weil diese Glaubenswahrheit sich nicht ändert, sondern sich selbst immer identisch und dieselbe bleibt. Die Glaubenswahrheit, liebe Brüder und Schwestern, das ist die Konstante, die absolute Konstante schlechthin. Und das ist wichtig, dass wir uns das merken. Wir haben in unserer Gesellschaft doch gar keine Konstanten mehr. Das ist mal heute so und morgen so. Und das wird alles akzeptiert. Die Hauptsache ist, es gibt Mehrheiten dafür. Da gibt es heute für die Sache eine Mehrheit. Und bald darauf wird wieder gegen dieselbe Mehrheit abgestimmt mit anderen Mehrheiten. Das ist doch keine Konstanz. Wo haben Sie denn da Orientierung? Wo wissen Sie denn da? Wo wollen Sie denn da noch wissen, was richtig und falsch, was gut und böse, was oben, unten und rechts und links ist? Das ist jetzt so und moin anders. Das ist genau bei der Glaubenswahrheit nicht. Da ist immer das Oben oben und das Unten unten und das Rechts rechts und das Links links und das Ja ja und das Nein nein und alles andere ist vom Teufel. Es gibt keine Veränderung der Glaubenswahrheit. Es gibt keine Anpassung der Glaubenswahrheit an die Zeitläufe. Laufen Sie dem nicht hinterher. Ich sage es im Namen Christi. Sonst verlieren Sie sofort den Boden unter den Füßen. Dann wissen Sie bald eben auch nicht mehr, was noch richtig und falsch ist. Und das wäre fatal, das wäre verderblich. Das kann man sich nicht leisten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und auch, dass sich Leute ausgeben für Christus. Wie viele Gurus haben wir denn inzwischen da schon importiert, auch aus Asien? Was sie alles für sich beanspruchen. Und die Leute laufen denen nach. Die haben Zuspruch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt doch auch, es gibt ein Bedürfnis, und das ist auch gar nicht verwunderlich, nach Spiritualität, nach dem Übernatürlichen in jedem Menschen. Und wer müsste diesen Hunger nach Spiritualität befriedigen? Die katholische Kirche. Haben wir nicht die Speisen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Haben wir nicht die Lebensmittel, sage ich jetzt mal so ganz banal, um die Seele eines jeden Menschen zufriedenzustellen? Wer ist dieses Lebensmittel? Christus. Alles andere wird nicht nur nicht satt machen, sondern im Gegenteil auch noch vergiften. Täuschen Sie sich da nicht. Insbesondere wird es dann so sein, dass sich der Antichrist auf den Stuhl Petri setzen wird. Und der wird von sich behaupten, dass er der wiedergekommene Christus ist. Und er wird den Leuten Eindruck machen. Er wird sympathisch sein. Er wird in unserem Sinne, wie wir das Wort gebrauchen, Wunder wirken können. Die Leute werden auf den Stuhl, sie werden hin und weg sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er wird sie an sich ziehen. Und wodurch wird er sich von dem wirklichen Christus tatsächlich unterscheiden? Diese teuflische Lügengestalt, die sich dann als Christus, wiedergekommener Christus ausgibt, er wird zur Liebe unfähig sein. Zur Liebe unfähig sein. Und weiterhin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christus wird wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird nicht mehr unter den Menschen leben, so wie vor 2000 Jahren, sondern wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit, und dann werden die Siegesfanfaren erschallen und die Posaunen, und dann wird hier Tabula rasa gemacht, neuer Himmel und neue Erde. Der wird nicht auf dem Stuhl Petri sitzen und sich auch nicht als Christus ausgeben, sondern da gilt nachher, wie der Herr sagt, so wie der Blitz am einen Ende des Himmels aufleuchtet und bis zum anderen sichtbar ist, zum anderen Ende, so wird es auch sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Da braucht keiner mehr dem anderen zu sagen, da ist er, hast du ihn schon gesehen, da, einfach fährt der nächste Zug. Ich will auch gucken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Wiederkunft des Herrn wird auch jemand, der dann gerade im Tiefschlaf sein sollte, nicht verschlafen. Und es wird jeder dann wissen, dass es der Herr ist. Das sind die Kriterien für die Wiederkunft des Herrn. Mit großer Macht und Herrlichkeit in Begleitung der aller Engel und Heiligen. Hüten wir uns, allen möglichen Rattenfängern da hinterher zu laufen, bloß weil die uns versprechen, da unsere Sehnsüchte da zu erfüllen. Ich habe eben das Bild von der Märchenfigur Rattenfänger von Hameln gebraucht. Ne? Ja? Schöne Schalmeientöne, düdelü, 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 die kommen alle. Und wo führt er sie hin? Ins Wasser, und sie ertrinken alle. Das ist das, was vor allen Dingen auch dann noch dem Antichristen, für die eben seinen Schalmeientönen hinterherlaufen, sich davon verleiten lassen, dann auch blüht. Seien wir da wachsam. Der Herr sagt, es werden viele kommen, die sagen, da ist er, dort ist er, die sich in meinem Namen auftreten. Lauft ihnen nicht nach. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dazu müssen wir natürlich im Glauben feststehen. Wenn da alles nur so ein bisschen vielleicht noch religiös nur angehaucht ist, dann sind wir wie Blätter, die jeder leichte, säuselnde Wind einfach in irgendeine Ecke reinbläst. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann hat der Herr noch zwei Prophezeiungen für den Zeitraum vor seiner Wiederkunft, nämlich einmal die Naturkatastrophen. Wir hören das ja auch die ganze Zeit. Ne? Es gibt ja die Klimakatastrophe. Und was ist die Ursache von der Klimakatastrophe? CO2, Kohlendioxid. Also die Welt strengt sich an, um das herunterzusetzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die tiefste Ursache für die Katastrophen, die über die Schöpfung hinwegziehen werden, ist die Sünde. Ist die Sünde. Sie haben es richtig gehört. Das hat sozusagen metaphysische Ursachen und nicht nur innerweltliche Ursachen. Der Herr kann erst dann wiederkommen, wenn die Erde, die Schöpfung gereinigt ist, die stöhnt unter der Last der Sünden der Menschheit. Die Erde, die Schöpfung ist ursprünglich gut geschaffen von Gott. Das hören wir ja gleich im ersten Schöpfungsbericht. Und Gott sprach, es werde und es ward und es werde und es ward. Und Gott sah, dass es gut war. Das, diese sogenannte Billigungsformel, wie es die Exegeten nennen, gilt ja nach der Sünde im Paradies nicht mehr. Sondern da ist ja die ganze Schöpfung schon in Durcheinander geraten. Die Schöpfung, wie wir sie hier vorfinden, ist nicht mehr die Schöpfung, die Gott ursprünglich in ihrer vollen Integrität erschaffen hat. Das machen wir uns gar nicht bewusst. Insbesondere gab es in dieser Schöpfung den Tod nicht. Und Paulus sagt, die ganze Schöpfung, die stöhnt und seufzt in Geburtswehen und wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn auch die Schöpfung soll wieder zu ihrer ursprünglichen Integrität zurückfinden. Römerbrief, 8. Kapitel, lesen Sie einmal nach. Die Sünde, die Schöpfung stöhnt und seufzt, weshalb denn? Unter der Last der Sünde, ich sage es noch einmal. Das sind doch Indikatoren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die beachten wir gar nicht. Das sind die heilsgeschichtlichen Indikatoren, die uns zeigen, wie spät es ist in der Welt- und Menschheitsgeschichte. Wir lassen uns die Welt interpretieren und die Zeitläufe interpretieren vom Fernsehen, von den Medienmachern, von den Journalisten und von den Politikern. Fritz, ja, du bist gerade da jetzt in Kiew. Wie beurteilst du denn das? Und dann gibt der Fritz dann sein Statement ab. Und die Leute meinen schon, das sei das Gelbe vom Ei, die meisten vielleicht. Liebe Brüder und Schwestern, Wir müssen diese Dinge heilsgeschichtlich betrachten. Das können wir natürlich auch nur, wenn wir uns die heilsgeschichtliche Brille aufsetzen. Und was ist die Brille, die heilsgeschichtliche Brille? Die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Und dann ist die weitere Katastrophe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man sie so bezeichnen will, die Verfolgung der Kirche. Wenn ihr, es wird dazu kommen, dass man euch für die Synagogen schleppt, das heißt, dass ihr wegen eures Glaubens an mich, wegen eurer Treue zu mir, dass ihr dann verfolgt werdet. Und diese Verfolgung, das ist sozusagen noch einmal ein letztes Aufbäumen der Hölle, so könnte man sagen, des Dämonischen auch, die noch einmal so viele Seelen wie möglich für sich gewinnen will, weil sie spürt, es ist das Ende da. Das heißt, der ganze Konflikt, die Feindschaft gegen die Kirche wird sich zuspitzen. Man möchte beinahe sagen, mit der marxistischen Ideologie, dass sich die antagonistischen Kämpfe und Auseinandersetzungen, dass die immer noch intensiver werden, bis sich dann also die kommunistische, klassenlose Gesellschaft durchgesetzt haben wird. Ob das jemand noch glaubt, das weiß ich nicht, wie auch immer. Aber wir wissen ja, dass das vollkommener Quatsch und dass das bloße Ideologie ist. Aber immerhin aus anderen Gründen, es gibt so etwas wie, ich sage es mal physikalisch, so etwas wie ein Doppler-Effekt in der Geschichte der Kirche, dass sich noch einmal alles nachher auf hinten hin konzentriert, damit die Erde, damit die Schöpfung gereinigt werden kann. Und dann ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist unsere Perspektive, in der die Gerechtigkeit herrscht. Und was ist Gerechtigkeit? Das ist nicht das, was die Juristen machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sondern Gerechtigkeit heißt, dass der Wille des Schöpfers in der ganzen Schöpfung unumkehrbar erfüllt ist. Gerechtigkeit ist einzig und allein, dass der Wille des Schöpfers universal in der ganzen Schöpfung, dein Wille geschehe, dein Reich komme, unumkehrbar erfüllt ist. Das heißt, dass alles darin eben auch zu seinem Recht gekommen ist, wieder. Das ist Gerechtigkeit. Was dem Einzelnen und auch der Natur zusteht, liebe Brüder und Schwestern, das bestimmt der Schöpfer und sein Wille, nicht die Menschen oder die Politik. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das klingt alles sehr bedrohlich, aber der Herr unterscheidet auch ganz klar, wer zu mir steht, der muss sich nicht fürchten. Wer zu mir gehört, wer sich mir verpflichtet hat, wer sich an mir festhält, der kann kommen, was will. Der braucht keine Angst zu haben. Denn das, was ich sage, würde mit Sicherheit von vielen als Drohbotschaft oder Angstbotschaft verstanden werden. Total missverstanden wäre das. Total daneben. Es liegt mir völlig fern. Es braucht niemand Angst zu haben. Wichtig ist nur, dass wir stehen. Der Herr sagt ganz klar am Schluss, dass jeder, der zu ihm steht, auch feststeht. Das kann man nur im Glauben und im Gottvertrauen. Es wird auch wohl so weit kommen, dass wir wirklich sagen müssen, die Kirche ist praktisch verschwunden. Der Herr Voltaire mit seiner Parole, écrasez la femme, rottet sie aus, die verruchte, die verdammte, verfluchte, womit er meint, die katholische Kirche, dass das dann wirklich passiert ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der mystische Leib wird den gleichen Weg gehen wie der natürliche Leib des Herrn. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Er wird auch sein Karfreitag durchleben müssen. Aber die Kirche wird niemals untergehen. Sie wird auch nie irgendwie in Restbeständen und irgendwelchen Reminiszenzen überleben. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen über die Zukunftsfähigkeit der Kirche. So wie die Feinde Christi vor 2000 Jahren gedacht haben, jetzt ist er endlich tot, ist er begraben, der schwere Nöter, der ist jetzt endlich weg und wir haben unsere Ruhe vor dem. Sie waren nach 3 Tagen wieder da. Und keiner hat ihn auf die Rechnung gehabt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch die Kirche wird aus ihrem geistlichen Tod auferstehen. Seien Sie ganz sicher, Sie brauchen die Kirche nicht verloren zu geben. Wer in der Kirche steht, wer der Kirche treu bleibt, wer dem Christus treu bleibt, wird mit Sicherheit nicht auf der Seite der Verlierer, sondern mit Sicherheit und Garantie nur auf der Seite der Gewinner stehen. Wenn am Ende überhaupt etwas überlebt und wenn es nur noch etwas gibt am Ende und es gibt etwas, dann ist es einzig und allein die Menschheit als Gesamtheit der Glieder der Kirche. Es gibt dann nur noch die Kirche Jesu Christi. Das ist das Einzige, was dann noch überleben wird, die Wiederkunft des Herrn. Sein mystischer Leib. Und uns muss es nur darauf ankommen, dass wir treu zu ihm stehen, als Glieder dieses Leibes, die wir geworden sind in der Taufe. Und dass wir im Taufglauben fest soll mein Taufbund immer stehen. Ich will die Kirche hören. Sie soll mich allzeit gläubig sehen und folgsam ehren, wahren, lehren. Amen.